von der Innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor!
1954 wird Deutschland zum ersten Mal Fußball-Weltmeister. Mit dabei sind fünf Spieler des ersten FC Kaiserslautern. Fritz Walter, Ottmar Walter, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeier. Sie alle gehören damals zu den Säulen der Weltmeistermannschaft 1954.
Bremen gegen den Elfmetertöter Goykoechea. Ja!
1990 schießt Andreas Brehme, ein ehemaliger und späterer Spieler des ersten FC Kaiserslautern, Deutschland zum dritten Weltmeistertitel.
Und da ist die Möglichkeit für Klose und nochmal für Klose und 2:0 und er ist WM-Rekordtorschütze.
2014 wird mit Miroslav Klose, ein ehemaliger Lauterer, nicht nur der beste Torschütze der WM-Geschichte, sondern mit Deutschland auch Weltmeister. Der FCK hat also eine beeindruckende Geschichte rund um seine Weltmeister. Vor allem natürlich um das Team 1954. Aber es gibt einen Weltmeister beim ersten FC Kaiserslautern, der nicht so wirklich für glorreiche Zeiten und Erfolg steht.
Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil! 3-0, 2 buts de Zidane!
1998 wird Frankreich im eigenen Land Weltmeister und mit dabei ist der 30-jährige Youri Djorkaeff. Der wechselt 1999 in die Pfalz und sollte ein Sinnbild für die Zeit des FCK werden, die den Verein in eine Bahn gelenkt hat, die ihn fast zerstört hätte. Und um darauf zurückblicken zu können, benötige ich Unterstützung. Und zwar von Dirk Stiewitz. Er ist Redakteur für das Online-Magazin Treffpunkt Betze und eigentlich schon immer FCK-Fan.
Ich bin gebürtiger Pfälzer, da bleibt ja keine große Wahl. Mein Vater hat mich, da war ich glaube ich 6 Jahre alt, erstmal mitgenommen ins Stadion. War ein Heimspiel damals gegen Eintracht Frankfurt, da hat Priegel noch ein Tor geschossen, das weiß ich noch. Das Spiel ging 2-0 für den FCK aus und dann bist du infiziert. Also wenn du einmal in der Westkurve gestanden hast und das Ganze noch als Kind, dann kommst du dann nicht mehr los.
Und mit ihm geht's auf die große Reise. Wir blicken zurück. Das hier ist die Geschichte von Youri Djorkaeff beim ersten FC Kaiserslautern.
Aber das ist der Unterschied zwischen normalen Bundesligaspielern und einem Weltmeister.
Die Leistung, die diese Leute abgerufen haben, die haben in keinem Verhältnis gestanden zu dem, was sie verdient.
Die Schweizer Agentur hat diese Zahlung des FCK dann brutto gleich netto an die Spieler durchgereicht. Auf gut Deutsch, es war Lohnsteuerhinterziehung.
Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
Der erste FC Kaiserslautern in den 90er Jahren, das ist wirklich ein beispielloses Jahrzehnt an Auf und Abs.
Es ging ja eigentlich los 1990, dass der FCK ja schon fast abgestiegen wäre. Dann kam Kalli Feldkamp zurück, der ja Anfang der 80er schon große Erfolge in Lautern gefeiert hat. Und mit Feldkamp wurde dann zuerst der Klassenerhalt gesichert, dann der DFB-Pokalsieg im gleichen Jahr geholt.
Jetzt läuft er, jawohl! Und der erste FC Kaiserslautern ist deutscher Pokalsieger 1990.
Ein Jahr später dann die erste Sensationsmeisterschaft in den 90er Jahren.
Hier ist die MS Rüdesheim bei Wesseling und ich freue mich, um mich herum versammelt zu haben, den neuen deutschen Meister, den ersten FC Kaiserslautern.
1994 war ja dann noch eine Vizemeisterschaft, die aufgrund des Phantomtors von Thomas Helmer damals, ja, es sagen nicht wenige, dass aufgrund dieses Phantomtors der FCK um eine weitere Meisterschaft betrogen worden wäre. Dann Abstieg und Pokalsieg 1996.
Das 1118. Spiel war das vorerst letzte der Roten Teufel vom Betzenberg.
Wiederaufstieg 97, dann die Meisterschaft 98, mit der ja keiner gerechnet hat. Also da war extrem viel drin in dem Jahrzehnt. Ja, es war ein Auf und Ab der Gefühle.
Und gerade die Saison 97-98 ist die, die wohl den meisten Fußballfans im Gedächtnis geblieben sein dürfte. Der erste FC Kaiserslautern wird als Aufsteiger deutscher Meister.
Die Saison, die ging natürlich mit dem im ersten Spieltag mit dem Spiel in München schon los. Und dann dieses 1:0 dort in München, das hat ja jeder noch eigentlich auch für eine Riesenüberraschung gehalten, was es ja in dem Moment auch war. Für Rehagel war es natürlich dann der erste Racheakt gegen die Bayern in diesem Jahr.
Dann der Pfiff. Otto Rehhagel, der Sieg und zu diesem Bild.
Durch dieses Spiel und durch diesen Schwung aus diesem Spiel hat die Vorrunde dann so ihren Lauf genommen. Der FCK war, glaube ich, nach dem dritten oder vierten Spieltag zum ersten Mal Tabellenführer. Und blieb das dann auch, weil die Ergebnisse halt auch einfach kamen. Und spätestens mit dem Rückrundenauftakt und nachdem man zu Hause dann gegen Bayern gewonnen hatte und dann, ich glaube, 6 oder 7 Punkte Vorsprung auf die Bayern hatte nach diesem 18. Spieltag.
Andi Buch in der Mitte, Christoph Groß und Christoph und das Tor. Und das ist, denke ich, die Entscheidung im Fritz-Walter-Stadion.
Da wurde es einem so langsam klar, das könnte echt was werden.
Und am 33. Spieltag stand es dann auch endgültig fest, dass der erste FC Kaiserslautern mit Trainer Otto Rehhagel wieder deutscher Meister ist.
Und auch hier der Abpfiff und jetzt ist es amtlich. Der erste FC Kaiserslautern ist deutscher Fußballmeister 97-98 und die ganze Pfalz bebt. Der Meistertrainer.
Und diese Meisterschaft sorgt gleichzeitig für die erste Champions League Teilnahme des ersten FCK. Und so findet dann am 16. September 1998 das erste Champions-League-Spiel auf dem Betzenberg gegen Benfica Lissabon statt. Unter den Augen von Weltmeister Fritz Walter. Damals im Gespräch mit Günther Jauch bei RTL.
Für die Menschen verkörpern sie auch für ganz Junge ja immer noch das Wunder von Bern. Was der erste FC Kaiserslautern hier geschafft hat, nach dem Abstieg, der Pokalsieg, der Wiederaufstieg, die deutsche Meisterschaft und jetzt hier in der Champions League, ist das für Sie unter Umständen ein ebenso großes Wunder wie damals in Bern?
Das ist auch ein Wunder, dank Otto und der Mannschaft, die alles gegeben hat. Ich meine, wir waren 5 Kaiserslauterer damals im Endspiel um die Weltmeisterschaft. Es war also schon auch einmalige Sache und hoffentlich macht der Otto auf dem Wege weiter.
Und es läuft auch an diesem Abend wieder gut.
Christoph Wagner! 40 ist alles richtig. 41. Minute. Martin Wagner, das 1:0.
Der FCK gewinnt gegen Benfica mit 1:0 und startet gut in die Champions League-Saison und gewinnt die Gruppe vor Benfica, dem PSV Eindhoven und HJK Helsinki mit 13 Punkten.
Es war ja so, der FCK ging ja dann in die Champions League-Saison und war nach der Vorrunde, so hieß es damals, die beste Mannschaft Europas. Also ich habe das jetzt in Vorbereitung auch nochmal nachgeschaut. Die waren tatsächlich, hatten 13 Punkte nach dieser Gruppenphase in der Champions League. Das war tatsächlich die beste Punktausbeute aller Teilnehmer. Und kam dann ins Achtelfinale. Ich glaube, dort hat man so ein bisschen an dem großen Geldtopf in Europa gerochen und wollte sich dann natürlich auch in Europa etablieren und in Deutschland wollte man den Bayern Paroli bieten.
Ganz kurze Korrektur, was Dirk Stiewitz hier meinte, war, dass Kaiserslautern ins Viertelfinale kam. Achtelfinale gab es damals in der Champions League nicht. Aber da war gegen den FC Bayern Schluss. 0:2 und 0:4 waren dann eindeutige Ergebnisse.
Effenberg, da hinten fehlt die Abdeckung des Liberos. Effenberg 2:0.
Aber trotz des Ausscheidens war das wohl der Moment, in dem einige FCK-Verantwortliche die Bodenhaftung verloren hatten. Kaiserslautern war nach der Vorrunde die beste Mannschaft Europas und kam dann unter die besten 8 Teams. Die Saison 98-99 schloss Lautern dann auf Platz 5 ab und qualifizierte sich so für den UEFA-Pokal. Und ab diesem Moment tat sich etwas in der Lauterer DNA, die vorher in etwa so aussah.
In Lautern wird jeder Spieler verehrt, der kämpfen kann. Also die Publikumslieblinge hier, das war Priegel, Bellinghausen, Roos, alles keine großen Fußballer, aber eben Kampfschweine, auf gut Deutsch gesagt.
Der damalige FCK-Präsident Jürgen, Spitzname Atze, Friedrich, sagte zu dieser Zeit, dass man nun die Bayern angreifen wollte. Das ist ja eigentlich immer irgendwie ein schlechtes Zeichen.
Das ist dieser Größenwahn. Ich weiß jetzt nicht, ob es Friedrich war oder ein anderer. Auf jeden Fall, das war damals so das Credo. Und klar, man stand vor Bayern mit der Meisterschaft, aber mehr war es dann halt auch nicht. Das, was Bayern sich aufgebaut hat, das kam ja nicht von heute auf morgen, wie das in dem Fall beim FCK war. Das war meines Erachtens Teil dieses Größenwahns. Also man hat durch diese Meisterschaft Champions League gespielt, hat dann wahrscheinlich gute Einnahmen erzielt und das wollte man wahrscheinlich dauerhaft aufrechterhalten, ja.
Naja, der FCK hatte einen ganz besonderen Spieler auf der Liste, den französischen Weltmeister Youri Djorkaeff von Inter Mailand. Ein offensiver Mittelfeldspieler, zwar schon inzwischen 31 Jahre alt, aber immer noch gut. Anfang der 90er ging Djorkaeffs Stern beim AS Monaco auf. 90 Torbeteiligungen in 197 Spielen. Später bei Inter Mailand waren es dann 64 Torbeteiligungen in 127 Spielen. Und er sollte nun zu Otto Rehhagel auf den Betzenberg wechseln. Anfang August 1999 war es dann soweit. So beschrieb der Spiegel den entscheidenden Tag.
Es war am 5. August 1999, um kurz nach 11 Uhr, als der Boss des 1. FC Kaiserslautern hastig sein Büro unter der Nordtribüne des Fritz-Walter-Stadions verließ und zum Trainingsplatz eilte. Dort nahm er Otto Rehhagel zur Seite, der gerade die morgendlichen Übungen mit den Spielern beendet hatte. »Alles klar, Otto«, raunte Jürgen Friedrich dem Coach zu. Die verschwörerische Geste galt einem echten Coup. Soeben hatte der Bundesligist die Zusage für den spektakulärsten Neuzugang seiner Vereinsgeschichte erhalten. Der Mittelfeldstratege Juri Djorkaeff, damals 31, Weltmeister mit Frankreich 1998 und zuletzt in Diensten des italienischen Spitzenclubs Inter Mailand, würde fortan die roten Teufel verstärken.
Das hat eine KI gesprochen. Naja, Juri Djorkaeff war nun in Kaiserslautern und funktionierte dort auch zu Beginn ganz wunderbar. Schon in seinem zweiten Spiel traf er gegen Hansa Rostock und unvergessen ist wohl bis heute seine Leistung im UEFA-Pokal gegen die Tottenham Hotspur. Der FCK hatte das Hinspiel mit 0:1 verloren und im Rückspiel stand es bis in die Nachspielzeit noch 0:0. Doch dann bekam Djorkaeff im Mittelfeld den Ball und setzte zum Dribbling an.
Strasser. Djorkaeff. Djorkaeff. Jetzt! Das ist es!
Niemand kann Djorkaeff damals aufhalten, dann passt er den Ball zu Andreas Buck und der trifft zum 1:0.
Ich hab nicht mehr dran geglaubt, liebe Zuschauer. Aber das ist der Unterschied zwischen normalen Bundesligaspielern und einem Weltmeister.
Und dann nur wenige Augenblicke später bekommt Djorkaeff wieder den Ball und beginnt zu dribbeln.
Djorkaeff! Situation wie eben, immer noch Djorkaeff. Biederbuck! Ja! Ich werde verrückt! Eigentor Steven Carr!
Djorkaeff passt zu Buck, der flankt und Steven Carr trifft ins eigene Tor. Der FCK ist weiter, dank Djorkaeff.
Es war schon ein überragender Fußballer, das kann man ihm gar nicht absprechen. Er hat auch tolle Spiele gehabt hier in Kaiserslautern. Ich kann mich erinnern damals an das UEFA-Pokal, ich glaube es war erste oder zweite Runde gegen Tottenham Hotspur zu Hause, wo der FCK eigentlich schon ausgeschieden war. Und dank Djorkaeff hat man dann in der Nachspielzeit vom Rückspiel hat man das Spiel nochmal gedreht. Die hatten in Tottenham 1:0 verloren und ich glaube, stand bis zu der 90. plus 1 oder so, stand es 0:0 und damit wäre Tottenham weiter gewesen. Dank Djorkaeff kam man dann noch eine Runde weiter, weil sie dann noch 2:1 gewonnen haben in den letzten 5 Minuten dieses Spiels. Das war schon teilweise überragend, was er gemacht hat.
In seiner ersten Saison erzielte Djorkaeff 13 Tore in der Bundesliga und dem UEFA-Pokal, obwohl er im Frühjahr wegen einer Verletzung an der rechten Hüfte 2 Monate ausfiel. Aber, so gut Djorkaeff auch war, die ganz große Liebe wurde es nie. Vielleicht auch, weil die Lautra DNA irgendwie fehlte.
Bei so einem Feingeist ist es dann aber so, wenn es einfach mal nicht so gut läuft und man hat so ein bisschen das Gefühl, er zerreißt sich dann eben auch nicht. Und dann kann in Kaiserslautern schon sehr schnell die Fanliebe kippen an der Stelle. Ne? Aber anfangs war auf jeden Fall eine Verstärkung. Ich glaube, er war beim Kicker damals auch noch als einer der herausragenden Spieler, zumindest in seinem ersten halben Jahr der Bundesliga da gewählt worden.
Kaiserslautern beendete die Saison wieder auf Platz 5. Wieder war es der UEFA Cup. Doch beim FCK endete dann am 1. Oktober 2000 nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus eine Ära.
Was alle Medienvertreter längst vermuteten, wurde allerdings erst am Nachmittag Gewissheit. Der einstige Übertrainer des 1. FCK, Otto Rehhagel, bat um die sofortige Entbindung aus seinem laufenden Vertrag. Die gesamte Saison erfüllte nicht die Erwartungen. Der Ausschlag für Rehagels Aufgabe, das dürftige Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Cottbus.
Rehagels Nachfolger wurde WM 1990 Siegtorschütze Andreas Brehme. Der war zwar ein lauterer Urgestein und hatte 2 Jahre zuvor auf dem Betze sein Abschiedsspiel gegen eine Weltauswahl bestritten, er war aber bisher noch kein Trainer. Und zwischen Brehme und Djorkaeff passte es einfach nicht.
Rehagel hat ihn ja hergeholt und Rehagel hat ja immer dieses Fingerchen oder dieses Fingerspitzengefühl, um mit solchen Spielern umzugehen. Und so richtig gekippt ist es ja dann, als Bremer Trainer war, als Rehagel dann ging. Bremer hat dann übernommen. Und ich glaube, Bremer war eher so der hemdsärmelige Typ. Das war auch seine erste Trainerstation in Kaiserslautern. Da hat ihm vielleicht auch noch ein bisschen die Erfahrung gefehlt im Umgang mit solchen Spielern. Und dann hat es einfach nicht mehr funktioniert. Und dann wurde Chalker F. dann halt auch aufgrund seines Charakters, nenne ich, sage ich jetzt einfach mal so, mehr oder weniger zum Stinkstiefel.
Vor allem war es ein Punkt, der Chalker F. richtig nervte.
Chalker F. meinte, glaube ich, dass Bremer seiner Meinung nach eifersüchtig auf ihn gewesen wäre, weil er amtierender Weltmeister war. Bremer war ja Weltmeister 90 und angeblich wäre auf dem Betze kein Platz gewesen für zwei Weltmeister. Also ich glaube, es ist sehr ähnlich das, was ich eben gesagt habe, dass Chalker F., ich glaube, man musste ihn als Spieler vielleicht ein bisschen mehr in Watte packen, als das Bremer gemacht hat oder auch das Bremer vielleicht machen wollte. Und das hat dann unweigerlich zu Spannungen geführt und ja, darüber ist das Verhältnis dann, glaube ich, gekippt. Aber als Außenstehender ist das immer schwer zu beurteilen. Ich denke auch, dass Andi Bremer an der Stelle seine Fehler mit Sicherheit gemacht hat.
Diesen Neid um den Titel des Weltmeisters beschrieb Juri Chalker F. auch Jahre später in seiner Biografie Snake, die 2006 herauskam. In der ließ er kein gutes Haar mehr an Bremer und an Kaiserslautern allgemein und lehnte sogar einen Job als Experte für die WM 2006 ab, weil er nicht mehr nach Deutschland kommen wollte. Bremer ließ das nicht auf sich sitzen und sagte, dass Chalker F. auch kein gutes Vorbild gewesen wäre, da er unter anderem in 3 Jahren kein Deutsch gelernt hätte. Passend dazu war Chalker F.'s Aussage, dass ihm von deutscher Sprache schlecht werden würde. 2001 hätte es im Trainingslager in Friedewald eigentlich ein klärendes Gespräch zwischen Bremer und Chalker F. geben wollen, doch Chalker F. blieb diesem Gespräch fern und musste deswegen 30.000 D-Mark Geldstrafe zahlen. Naja, ihr könnt's euch denken, die Zeit von Chalker F. beim FCK war mit Bremer abgelaufen. Im Februar 2002 wechselte er zu den Bolton Wanderers nach England und seitdem war Chalker F. nie mehr in Kaiserslautern gesehen. Wir hatten ja einen sehr guten Fußballer, der sogar Weltmeister war, dann nach Kaiserslautern wechselte, anfangs gut spielte, dann nicht mehr so gut, sich mit dem Trainer verkrachte und dann wieder abhaute. Keine ganz ungewöhnliche Geschichte. Daher jetzt die Frage, was macht den Transfer so sinnbildlich für den Abstieg des FCK? Dafür müssen wir ein wenig unter die Oberfläche schauen, denn das Problem, das der FCK damals hatte, war wahrscheinlich das, dass im Moment des größten Erfolgs auch die größten Fehler gemacht werden. Ab dem Jahr 99-2000 holte der erste FC Kaiserslautern einige große Namen in die Pfalz. Das war nicht nur Juri Chalker F. im schon fortgeschrittenen Alter von 31 Jahren. Zur gleichen Saison kam Mario Basler, nachdem ihn der FC Bayern München rausgeworfen hatte.
Nach unserem bisherigen Ermittlungsstand soll ein bisher unbekannter junger Mann mit 2 Spielern des FC Bayern München in dieser Gaststätte einen Streit provoziert haben, in deren weiteren Verlauf dann ein Spieler des FC Bayern München diesem unbekannten Gast einen Faustschlag versetzt haben soll.
Bayerns Ersatztorwart Sven Scheuer und Mario Basler hatten damals in einer Regensburger Pizzeria Stress mit einem Gast und Basler soll ihm dann, wie es hier von der Regensburger Polizei hieß, einen Faustschlag verpasst haben. Der damalige Trainer Otto Rehagel sagte:
Ich komme nicht nur wegen des Fußballspiels. Wir wollen Spektakel und Provokation und Konflikte.
FCK-Spieler Ciriakos Forza drückte es gegenüber dem SWR etwas verhaltener aus.
Mario gehört zu uns, aber wir müssen ihn akzeptieren. Er muss sich uns anpassen, dann versuchen wir einen Weg zu finden.
Da gab es auch schon mal überschwänglichere Freude über einen Spieler. Basler war damals auch schon über seinen Zenit und immerhin auch schon 30 Jahre alt. 2001, 2002 kam dann auch noch Taribo West, der auch nicht mehr der gleiche Weltklasse-Innenverteidiger war, der 1996 mit Nigeria Gold bei den Olympischen Spielen gewann. Die deutschen Meister von 1998, Ciriakos Forza, Axel Roos und Harry Koch, sagten Jahre später in einer SWR-Doku mal:
Wir sind dann in die Champions League reingekommen und da habe ich einfach ein bisschen das Gefühl gehabt, wir müssen jetzt was Spezielles machen, von Spielereinkäufe her. Und dann kannst du auch eine positive Gruppe kaputt machen.
Und das war für mich eigentlich schon so der Anfang vom Ende, weil da ist angefangen worden, überzuschnappen.
Man hat sich da mit Bayern München gleichgestellt, vielleicht ein Fehler gewesen. Ich denke, von da an ist es leider immer ein bisschen bergab gegangen in FCK.
Die Millionen aus der Champions League wurden in Beine investiert, die ihre besten Tage schon hinter sich hatten. Und diese Spieler verdienten dann ordentlich mehr als diejenigen, die den FCK überhaupt erst in diese erfolgreiche Zeit geführt hatten. Und darüber hinaus hatten sie auch noch viele Freiheiten, die andere nicht hatten. So sahen das Harry Koch und Axel Roos.
Hat natürlich auch seine Freiheiten genommen und wie gesagt, dann auch von oben her die Freiheiten bekommen, was natürlich dann auch im Nachhinein ein bisschen auf Unmut der Spieler gestoßen haben, die tagtäglich der harte Arbeit geleistet haben, auch im Training, und dann so eigentlich vor den Kopf gestoßen worden sind.
Die Leistung, die diese Leute abgerufen haben, die haben in keinem Verhältnis gestanden zu dem, was sie verdient haben.
Doch nachdem es der FCK immer wieder irgendwie in den UEFA Cup schaffte, fiel diese zusätzliche Einnahmequelle irgendwann auch weg, da sich der FCK eben nicht mehr für den UEFA Cup qualifizieren konnte. Aber immerhin hatten diese namhaften Spieler wie Juri Djorkaeff zumindest geringe Gehälter, oder?
Ganz ehrlich zu sein, habe ich mich damals gar nicht damit beschäftigt. Das kam erst im Nachgang, als dieser Finanzskandal so nach aufgepoppt ist, kamen diese Fragen auf. Aber er dürfte nicht von Mailand nach Kaiserslautern gewechselt sein, weil die Fußgängerzone so schön ist in Kaiserslautern. Das konnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, allerdings, das Gehalt hat ja in keinem Verhältnis dann gestanden. Aber das hat sich dann im weiteren Verlauf seiner Beschäftigung in Kaiserslautern dann auch gezeigt.
Djorkaeff hatte damals beim 1. FC Kaiserslautern einen Vertrag über 50.000 D-Mark im Monat plus 15.000 D-Mark pro Spiel. Rechnen wir das durch, mit 4 Spielen im Monat verdient Djorkaeff 110.000 D-Mark pro Monat. Heutzutage wären das inflationsbereinigt etwa 88.000 Euro. Und das sind etwas mehr als 1 Million Euro pro Jahr. Das ist natürlich deutlich weniger, als was er bisher bei Inter Mailand verdient hatte. Aber das war natürlich nicht alles, was Djorkaeff und Co. einheimsten. Eine große Rolle spielte dabei auch eine Schweizer Agentur, und das wurde für den FCK zum riesigen Problem.
Djorkaeff wird immer so als das Gesicht dieser Geschichte gesehen. Es waren noch andere Spieler mit involviert. Ich glaube, Lincoln, Strasser, Taribo Westi waren da auch mit involviert. Da ging es darum, dass der FCK denen halt recht niedriges Gehalt bezahlt hat, den Spielern. Und über diese Schweizer Agentur hat man den Spielern die Persönlichkeitsrechte abgekauft. Die Schweizer Agentur hat diese Zahlung des FCK dann brutto gleich netto an die Spieler durchgereicht. Auf gut Deutsch, es war Lohnsteuerhinterziehung. Und darüber wurde das niedrige Gehalt dann wahrscheinlich ausgeglichen oder wurde ausgeglichen.
Denn eigentlich lief es damals so: Wenn ein Verein einen Spieler verpflichtete, dann schlossen beide Seiten einen Vertrag ab. Der Verein legte diesen Vertrag dann dem DFB vor. Was der FCK aber nicht vorgelegt hatte, war der Vertrag mit der Schweizer Agentur. Und im Falle von Juri Djorkaeff war das eine Vereinbarung, in dem es um die Persönlichkeitsrechte von Djorkaeff ging, sowie um die Abgeltung von Ablöseverpflichtungen. Insgesamt gingen in diesem nicht vorgelegten Vertrag 11,8 Millionen D-Mark an die Agentur, die das dann an Djorkaeff weitergab. Das ist dann natürlich schon wieder ein ganz anderes Gehalt. Genauso lief das auch mit den Spielern Murat Yakin, Lincoln und Taribo West ab. Auch bei der Verlängerung des Vertrags von Marian Ristoff nutzte der FCK bzw. der damalige Vorstand diese Masche. Und das führte natürlich zu Nachzahlungen aus der eh schon klammen FCK-Kasse.
Ich glaube, waren knapp 10 Millionen Euro oder 9 Millionen Euro, was der FCK nur an Lohnsteuer nachzahlen musste. Also kann man sich vorstellen, welche Gehälter dort unterm Strich dann gelaufen sind.
Das ganze Konstrukt kam aus dem Vorstand des FCK. An der Spitze Atze Friedrich. Das ist der gesagt hatte, dass der FCK mit den Bayern auf Augenhöhe mithalten wolle.
Ich glaube, Atze Friedrich war so ein bisschen gemeinsam mit dem Robert Wieschemann und Gerhard Herzog war der andere. Die waren zu dritt. Das waren so die Väter dieses, dieses Konstrukts, glaube ich. Die haben sich das so ein bisschen erdacht. Vielleicht haben sie auch gedacht, sie hätten einen legalen Steuertrick entdeckt, ich weiß es nicht. Aber die Nummer ging halt gnadenlos schief.
Der härteste Gegner war für den FCK aber schon lange nicht mehr Bayern München, sondern kam aus der eigenen Stadt. Das Finanzamt Kaiserslautern. Das hatte nach einem Bericht einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft schnell den Verdacht, dass der FCK die Lohnsteuer nicht richtig abgeführt hatte. Das Finanzamt forderte zuerst 12,3 Millionen Euro. Schlussendlich musste der FCK, wie es Dirk Stiewitz eben schon gesagt hatte, 8,95 Millionen Euro zurückzahlen. Was folgte, war auch ein Punktabzug gegen den FCK. Die daraus weggefallenen TV-Gelder von rund 520.000 Euro holte sich der FCK dann vor dem Landgericht von den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Atze Friedrich und Gerhard Herzog zurück. Wer den Kollaps des ersten FC Kaiserslautern aus der Ferne auch mitbekam, war übrigens Juri Djorkaeff. Er genoss es ein klein wenig und sagte der französischen Tageszeitung L'Équipe:
Die Jahre in Deutschland waren ein Albtraum. Die Leute in Kaiserslautern einfach nur schrecklich. Jetzt steht der Verein kurz vor dem Kollaps. Die alte Vereinsführung ist weg. Für mich ist das so etwas wie eine Rache, denn ich habe niemals mehr gelitten als dort. Sie haben versucht, mich zu zerstören.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich der FCK schon in einem beispiellosen Abwärtsstrudel. Kaiserslautern wollte unbedingt ein Stadion der Weltmeisterschaft 2006 sein, bekam auch den Zuschlag. Nur der Stadionausbau war deutlich teurer als gedacht. Und das als gedacht war eigentlich schon zu teuer.
Also ich glaube, es war ein Fehler, dass man auf Teufel komm raus diese WM 2006 nach Kaiserslautern holen wollte. Ob es jetzt diese Steuernachzahlung von, ist ja nicht nur Djorkaeff, aber dieser Lohnsteuerskandal, nenne ich ihn jetzt mal, ob diese Steuernachzahlung jetzt allein dafür verantwortlich war, glaube ich nicht. Ich glaube, es war einfach dieses Gesamtkonstrukt. Dann kam ja diese Kostenexplosion beim Stadionumbau noch dazu. Und was man einfach nicht bedacht hat bei diesen ganzen Planungen, dass man möglicherweise auch mal absteigen könnte. Und das kam ja dann leider schneller, als man jemals damit nochmal gerechnet hätte.
Der kam dann in der Saison 2005-2006. Nach dem letzten Spieltag in Wolfsburg stand fest, dass der FC Kaiserslautern aus der Bundesliga abgestiegen ist. Spätestens hier begann der schleichende Tod des ersten FC Kaiserslautern. Der damalige Trainer Wolfgang Wolf fand im ZDF deutliche Worte.
Diese Mannschaft verliert ihren besten Torschützen. Altintop hat aber ein Durchschnittsalter von 23 Jahren. Werden die anderen alle zusammenbleiben?
Es wird schwierig werden hier in Kaiserslautern, so wie ich unseren Etat kenne und den kenne ich gut, habe ich jetzt 12 Spieler unter Vertrag und da ist der Zweitliga-Etat schon aufgebraucht. Und da muss man überlegen, wie es in Kaiserslautern weitergeht. Wir brauchen Leute, die uns finanziell unterstützen. So können wir die Zweitliga in Kaiserslautern schwer halten, das muss man auch mal sagen. Denn nur mit Jungen nächstes Jahr geht es auch nicht. Wir brauchen erfahrene Leute. Ich muss jetzt um junge Spieler eine Mannschaft aufbauen. Umgekehrt muss es eigentlich sein. Und von daher ist eine schwierige Situation und da müssen wir noch viel reden, bevor es da in Kaiserslautern so weitergeht, wie ich mir das vorstelle, auch mit meiner Person.
Also hatte der FCK nicht nur kein Geld, sondern war auch zur WM 2006 ein Zweitligist und bekam deswegen noch weniger Geld. Dazu kamen regelmäßige Wechsel auf sämtlichen Posten, sei es der Trainer, sei es der Präsident, und es schien, als hätte jeder nur noch sich selbst im Blick. Alles, was schief laufen konnte, ging auch schief. Und wer sich jetzt denkt, ich blicke jetzt hier überhaupt nicht mehr durch, das taten wohl selbst beim FCK nur noch wenige. Passend dazu mal der legendäre Auftritt vom damaligen FCK-Aufsichtsrat Robert Wieschemann im Doppelpass, damals noch im DSF. Da sagte er schon im Jahr 2002 die legendären Worte:
Ja, wir haben, ich wiederhole jetzt meinen Satz von vorhin, wir haben ein Defizit an Durchblick und
Wer hat den? Sie als Aufsichtsrat? Genau. Oder?
Wir haben ein Defizit alle an Durchblick. Und wir sind total
beschränkt in der Überlegung, was Fußball angeht, oder was wollen Sie sagen?
Ja.
Ja, Herr Wiesmann, sagen Sie doch jetzt mal.
Das Defizit an Durchblick wurde legendär und ist wohl die passendste Beschreibung, die es über die damalige Zeit für den FCK gegeben hat.
Also der erste Abstieg, das war in den 90er Jahren, das war noch ein Betriebsunfall, das hat man dann ja auch gesehen, als es dann in den 2000er runterging. Da konnte man schon feststellen, es wurden eine ganze Zeit nur Spieler noch geliehen. Die sind ja dann nochmal aufgestiegen, die Lautra. Wobei alle Leistungsträger Leihspieler damals waren. Ich erinnere mich an Ilicevic, Sidney Sam, wie die alle hießen, die dann auch beim Aufstieg nicht alle gehalten werden konnten. Wobei man dann im ersten Jahr auch den Klassenerhalt nochmal, auch mit dem überraschenden 7. Platz nochmal geschafft hat. Aber es war, glaube ich, gar keine Substanz mehr da, mit der man hätte arbeiten können. Stefan Kunz kam ja dann nochmal und hat mit dieser Herzblutkampagne den FCK dort schon vor dem Abstürzen die Bedeutungslosigkeit bewahrt. Ich glaube, es war absehbar, was im Laufe der Jahre passieren wird.
Und zwar 2018, der Abstieg in die dritte Liga. Zum ersten Mal in der 118-jährigen Vereinsgeschichte der Lautra. Dazu kam der zerstrittene Aufsichtsrat, ständig neue freie Posten und ein führungsloser Verein. 2021 folgte sogar fast der Absturz in die Regionalliga. Wer half, war der ehemalige Schiedsrichter Markus Merck. Seit Geburt war er FCK-Mitglied und die Mitglieder wählten ihn dann schließlich in den Aufsichtsrat.
Es ging darum, irgendwie den Verein zu retten, vielleicht sogar zu erhalten, zu sanieren, wieder eine bessere Zukunft zu führen. Man hat hier 24 Millionen Schulden und zwar ja auch klar, wir sind ja nicht blauäugig an die Sache, haben dann nochmal alles doppelt und dreifach checken lassen von Wirtschaftsprüfern. Und da war es schon logisch, dass die Verschuldung so hoch war, dass auch eine für uns eine positive Sichtweise in die Zukunft schwer denkbar war.
Das sagte Markus Merck in der ARD-Doku Rise and Fall über den FCK. Als dann aber auch noch Corona kam und keine Ticketeinnahmen generiert werden konnten, musste der FCK Insolvenz anmelden. Glücklicherweise sprangen regionale Investoren ein, zahlten 8,3 Millionen Euro und retteten den FCK schlussendlich, so Markus Merck.
Ohne diesen Moment wird es den FCK in dieser Form, auch mit dieser Stimmungslage heute, definitiv nicht geben.
Und 2022 hieß es dann:
Der erste FC Kaiserslautern ist nach 4 Jahren Drittklassigkeit zurück in der zweiten Liga.
2024 kam der FCK sogar bis ins Pokalfinale und verlor dort nur knapp mit 0:1 gegen den Meister Bayer Leverkusen. Seitdem hat sich der FCK in der zweiten Liga etabliert und scheint wieder Luft zum Atmen zu haben. Es scheint so, als wenn sich diese turbulente Zeit nicht nochmal so schnell wiederholen würde.
Mittlerweile nicht mehr. Bis Markus Merck damals mit Martin Wagner zusammen und Rainer Kessler, die haben ja damals das Ruder beim FCK so ein bisschen übernommen. Und bis dahin waren ja immer wieder Leute am Werk, denen es eigentlich mehr um sich selbst ging als um den FCK. Und ich sag mal, mit der Truppe rund um Markus Merck, da kam dann so eine Seriosität in den Verein. Jetzt mit Thomas Hengen, das hat einfach das hat Hand und Fuß, was gemacht wird.
Thomas Hengen ist der aktuelle Geschäftsführer.
Und ich glaube, dass der FCK mittlerweile wieder deutlich besseren Zeiten entgegengeht, weil man wieder so wirtschaftet, wie man wirtschaften kann und auch nur das Geld ausgibt, das man letztlich auch hat.
Und das sorgt dafür, dass beim FC Kaiserslautern weiter geträumt wird, aber jedem die Realität auch bewusst ist. Ob der Weltmeister Juri Djorkaeff schuld an all dem ist? Mit Sicherheit nicht alleine. Trotzdem war es irgendwie der Anfang des Lauterer Größenwahns, der den Verein eigentlich schon über den Abgrund geführt hatte. Der dazu führte, dass der Verein in finanzielle Schwierigkeiten kam. Dazu kam noch die WM 2006, bei der Kaiserslautern unbedingt dabei sein sollte und viel zu viele Egos, die sich statt den Verein im Blick hatten. Schlussendlich war es ein langer Kampf. Doch der FCK ist dem Teufel gerade nochmal von der Schippe gesprungen. So Leute, das war die Episode rund um Juri Djorkaeff beim 1. FC Kaiserslautern beziehungsweise eher die Auswirkungen, die diese damalige Phase für den Verein hatte. Ja, vielen lieben Dank erstmal an Dirk Stiewitz, dass du dir hier die Zeit dafür genommen hast. Ich finde, dass das wirklich ein super spannendes, aber auch total verworrenes und komplexes Thema ist. Und da bin ich wirklich froh, dass sich Dirk die Zeit genommen hat, um hier ein bisschen Form reinzubringen. Ich hoffe, das hat bei euch auch gut geklappt. Wer mehr von Dirk lesen will, schaut am besten einfach mal beim Treffpunkt Betze vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, wie habt ihr ansonsten die damalige Lauterer Zeit rund um die Jahrtausendwende in Erinnerung? Lasst uns gerne etwas austauschen und Erinnerungen in den Kommis teilen. Die ganzen Daten, wo das geht, findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfußball.de. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zur nächsten Episode.